What's up?
This is a ride that is absolutely breathtaking.
Et la victoire de San Benet, le maillot vert.
Wann kommt die Attacke zwischen Roglic und Pogacar?
The absolute fury of a man who wanted the yellow jersey.
I think I'm dreaming.
Tourfunk, die tägliche Dosis Tour de France.
Das magische Klassiker-Trio, es ist komplett. Nach Julien Alaphilippe und Mathieu van der Poel gewinnt jetzt also auch Wout van Aert seine Tour de France-Etappe. Und das auf beeindruckende Art und Weise. Zweimal Mont Ventoux stand heute auf dem Programm auf der 11. Etappe. Es hätte mystisch werden können. Der Berg allein ist natürlich mystisch genug. Es waren geile Bilder. Aber ganz so viel ist dann eigentlich doch nicht passiert. Ich begrüße im Podcast Jonas Beyer. Jonas, wie hast es du gesehen heute?
Hallo Thomas. Ja, man hätte mehr erwarten können, oder? Ehrlicherweise. Am Ende war es dann relativ ungefährdet, der Sieg von Wout van Aert. Und hinten gab es nur eine spannende Attacke noch von Jonas Vingegaard, der heute einen guten Eindruck hinterlassen hat. Werden wir gleich noch drauf schauen. Und die ersten Schwächeanzeichen seit einem Jahr von Tadej Pogacar.
Ob es die sind, darüber müssen wir nämlich gleich sprechen. Ich würde aber erstmal sagen, schauen wir erstmal auf die Region. Wir haben natürlich heute viel vom Berg gesehen und da fiel natürlich auch immer die Gegend. Und wenn ich diese Gegend höre, wo das ist, wo sie heute gefahren sind, ich bekomme immer sofort Hunger und denke an Essen. Und das hat natürlich einen besonderen Grund.
Le regard au-dessus de la Guidoline.
Die Kräuter der Provence sind eine Kräutermischung der französischen Küche. Sie bestehen aus verschiedenen Küchenkräutern, die in der Provence in Südfrankreich wild gedeihen. In der Regel werden immer Bohnenkraut, Rosmarin und Thymian verwendet. Häufig werden noch Lavendel, Oregano und Majoran hinzugegeben. Bei Kräutern der Provence handelt es sich allerdings nicht um eine geschützte Ursprungsbezeichnung. Der größte Teil der unter dieser Bezeichnung verkauften Kräutermischung stammt heute aus den Balkanländern oder dem Maghreb. Puh, da muss ich natürlich eine tiefe Enttäuschung zugeben. Wenn ich einkaufen gehe und ich überlege mir den Klassiker, was ich immer kaufe, Kräuter der Provence, man kann es auf die Brotzeit machen. Man kann so einen kleinen Klecks, wenn man kocht, mal noch mit reinhauen. Und das ist immer mein Gefühl von französischer Küche. Und jetzt erfahre ich, die kommen aus Balkanländern oder dem Maghreb. Jonas, hat es dich auch so kalt erwischt wie mich, als ich es vorhin rausgefunden habe?
Mich hat es sehr kalt erwischt, denn man kauft ja die Kräuter, um das Gefühl zu erlangen, wie heute in einem der großen Lavendelfelder zu sitzen, ein leckeres Baguette zu essen und dann diesen wunderbaren, meist aufgeschäumten Frischkäse sich aufs Brot zu schmieren. Meistens sieht es dann anders aus. Man sitzt in der kleinen WG-Küche, hat ein bisschen angetrocknetes Brot schon und macht dann viel zu dick diesen Frischkäse drauf. Schmeckt dann am Ende meistens trotzdem ganz gut, trotz der fehlenden Herkunft. Und ich fühle mich selten versetzt in die Lavendelfelder der Provence.
Aber das ist auch so ein Klassiker, den man in eine Soße oder sowas gerne mal noch mit rein kann. So ein kleiner Klecks, so Kräuter der Provence oder so ein Aufstrich, schmeckt immer gut. Also es ist der alte Klassiker, aber wir schweifen ab.
Aber geht da nicht der Geschmack vor? Muss man nicht sagen, ja gut, ist halt am Ende dann nicht aus der Provence, aber schmeckt trotzdem gut.
Ja, aber mein Frankreich-Gefühl, ich bin auch einer, ich kaufe auch den Käse vom Stilfser, weil ich dann das Gefühl von Stelvio habe. Aber das ist wieder eine andere Geschichte.
Das soll dein eigenes Problem bleiben.
Das soll mein eigenes Problem sein. Schwindelige Überleitung. Wer ist die Kräutermischung im Peloton? Ist Wout van Aert die gelungenste Mischung aus allen Fahrradkräutern?
Ja, also das ist wirklich eine unfassbare Leistung. Ich glaube, man muss das nochmal herausstellen. Der Mann ist gestern Zweiter in einem absoluten Massensprint geworden. Nicht in einem hügeligen Sprintankunft, wo er nicht gegen die Topsprinter antreten musste, sondern er ist ohne Helfer im Grunde Zweiter bei einem Massensprint geworden und fährt heute bei einer Etappe, bei der es zweimal über den Mont Ventoux geht, ungefährdet ins Ziel und holt sich den Etappensieg. Also das ist eine unglaubliche Leistung, die ich, glaube ich, so noch nicht gesehen habe. Und Thomas, ich will dir die Frage stellen, kann er sich das grüne und das gepunktete Trikot holen?
Das glaube ich nicht. Aber also das grüne Trikot, klar, da haben wir ja schon öfter drüber gesprochen, dass so jemand, der natürlich gut über die Berge kommt, immer in Sprints mal angreifen kann. Das war ja gar keine Frage. Jetzt ist er auf Platz 2 beim Bergtrikot, aber ich glaube, sowas wie heute, das wird es von ihm nicht oft geben. Das ist ja genau sein großer Vorteil, dass er sowas nicht häufig machen muss. Jetzt ist natürlich krass, dass er das quasi Back-to-Back macht, gestern im Massensprint, heute auf einer Bergetappe. Aber ich glaube, es werden wieder andere Etappen kommen, wo er sich auch früher mal schon ausruhen kann oder wo er nicht ganz so viel arbeiten muss. Außer Jetzt ist natürlich, da müssen wir auch noch drüber sprechen, Jumbo-Visma nochmal um einen Fahrer kleiner geworden. Da wird vielleicht die Rolle von Wout van Aert wichtiger. Ich glaube, jetzt hat er aber seinen Etappensieg, das heute, um es auch nochmal kurz aufzurollen, ging natürlich relativ früh los. Wir hatten nämlich auch vor dem Mont Ventoux schon mal 3 Bergwertungen, 2 kleine und eine größere. Da ging dann erst eine spektakuläre Gruppe, die könnte man so beschreiben, an Qualität hat es nicht gemangelt, aber an der Quantität vielleicht. Das waren Nairo Man himself und Julien Alaphilippe. Das war dann ganz lustig, weil Nairo natürlich 80% nur am Hinterrad saß. Und sobald Julien mal ein bisschen drauf getreten hat, ist Nairo sofort weggeflogen. Und dahinter gab es eine Verfolgergruppe, wo dann irgendwann auch der Zusammenschluss kam. Und da war dann eben auch Wout van Aert drin, da waren noch ein paar andere Fahrer, Bauke Mollema zum Beispiel war da auch noch mit dabei. Ich glaube, Dan Martin war da auch lange mit dabei. Ne, Michael Woods, oder?
Ne, Dan Martin, richtig.
Ja. Schon Dan Martin war da lange dabei, ne? Und die Gruppe ist dann klassisch immer weiter auseinandergeflogen, spätestens im zweiten Anstieg. Und dann hatte man die Situation, dass Trek ja eigentlich noch so gut vertreten war. Es waren Kenny Elissant und Bauke Mollema zusammen mit Wout van Aert und Julien Alaphilippe, die dann da reingefahren sind. Und am Ende hat Kenny Elissant als erstes attackiert. Wout van Aert konnte mitgehen. Und hinten waren dann Julien Alaphilippe und Bauke, die sich so ein bisschen bespielt haben. Und beim zweiten Antritt von Bauke ist dann Alaphilippe auch weggeflogen. Und irgendwann hat Wout, ich glaube, bei 30 Kilometern oder so oder noch mehr, hat er gesagt, gut, jetzt mache ich das alleine. Ist alleine weggefahren, ist den zweiten Mont Ventoux die längere und härtere, den härteren Anstieg alleine hochgefahren, hat seinen Vorsprung behauptet und ist relativ ungefährdet dann zum Solo-Sieg gefahren.
Ich glaube, in der ARD haben sie es schon ganz gut eingeordnet. Am Ende hilft bei so ganz langen Bergen die meisten Teamkollegen wenig, wenn der Gegner einfach deutlich stärker ist. Und ich glaube, Wout van Aert war heute einfach mit Abstand der Stärkste. Und dann wird es ganz, ganz schwierig für Kenny Elissant und Bauke Mollema, die beide ein gutes Rennen gefahren sind, aus meiner Sicht, die viel probiert haben. Du hast schon gesagt, Kenny Elissant hat es als erster probiert. Glaube ich auch genau richtig, weil sonst hätte er hinten führen müssen. Also schickt man ihn lieber vor, dann war Wout van Aert zu stark. Und ein Wort zu Alaphilippe noch. Das war nicht die cleverste Art und Weise, wie er heute Rennen gefahren ist. Also der ist am Anfang mit der Brechstange hat er versucht, in die Ausreißergruppe zu kommen. Und damit hat er, glaube ich, auch, dafür hat er bezahlen müssen dann am Ende, weil er da viel zu viel Kraft gelassen hat. In dieser Zweierspitze mit Nairo, wobei du schon gesagt hast, das ist eigentlich eine 1,3 dreifache Spitze.
Ja, genau das habe ich mich auch gefragt, weil ich mir dachte, Mensch, dass Alaphilippe da jetzt irgendwie so gar nicht mitgehen kann und so früh schon kaputt ist. Er hat sich aber natürlich auch am Anfang, hat er um die Bergwertungen noch gekämpft. Das muss man jetzt einfach sagen, dass er jetzt auch im Kampf ums Bergtrikot da vielleicht noch mit eingestiegen ist. Und vor allem hat er auch bei diesem Bergwertung der ersten Kategorie, da hat er, glaube ich, die Maximalpunktzahl abgeräumt. Und auch bei der, oder war er da Zweiter?
Nee, da ist er Dritter geworden. Da war ich nämlich noch so verwundert, weil er da nicht mitgesprintet ist. Da hat Dan Martin die volle Punktzahl geholt, die 10 Punkte.
Aber dann hat er beim ersten Mal Mont Ventoux, da ist er dann drüber gestiegen, richtig, wie blöd. Genau. Ja, genau. Und was Wout van Aert halt enorm gut kann, das fand ich heute auch spannend zu sehen, die ganze Zeit beim Aufstieg, der ist konstant seinen Stiefel durchgefahren. Diese Wertungen haben ihn gar nicht interessiert. Und auch sonst, dass er auch, wo er dann alleine war, klar, er hat dann die Attacke gegen den immerhin 25 Kilo leichteren Kenny Elissant, das muss man auch mal sagen, bergauf, hat er den stehen lassen. Und der hat gefühlt 3/4 gar nicht nach vorne auf die Straße, sondern immer nur auf seinen Radcomputer geschaut. Das fand ich ganz auffällig. Die ganze Zeit immer nur der Kontrollblick runter, das Watt-Tempomat irgendwie eingestellt und immer geschaut, dass er ganz, ganz konstant sein Stiefel fährt. Und das haben wir von ihm schon ein paar Mal gesehen. Das war, glaube ich, ja bei Tirreno auch, wo er doch, glaube ich, ungefähr im Level mit Egan Bernal sogar mitgeklettert ist, wo die anderen sich so ein bisschen bespielt haben und er einfach ganz konstant seinen Stiefel gefahren ist und dann am Ende auch gar nicht so viel Zeit verloren hatte eben gegen die Top-Kletterer, weil er diese ganzen Attacken gar nicht mitgegangen ist.
Ja, so hat Tom Dumoulin den Giro gewonnen. Der hat es zum ersten Mal so richtig auf die Weltbühne des Radsports gebracht, so wirklich konstant nach seinen Wattwerten zu fahren. Es scheint immer so, dass bei Wout van Aert oder bei Tom Dumoulin, bei diesen Zeitfahrertypen, die das natürlich gewohnt sind auch vom Zeitfahren, dass die wie so richtig einrasten können. Also einfach sagen, zack, hier ist jetzt die Wattschwelle und genau so fahre ich jetzt weiter. Also würde man ein Tempomat reinlegen und dann geht's los. Ich glaube, so macht er das und heute war er stark genug. Manchmal ist er da nicht stark genug. Das gibt's ja auch. Glücklicherweise muss man sagen, dass er nicht jedes Rennen so gewinnen kann, aber es war eine beeindruckende Leistung, ja.
Absolut. Und am Ende war das dann der Einzelkampf, beziehungsweise irgendwann war relativ schnell klar, Wout van Aert wird diese Etappe gewinnen und dann gab es natürlich noch das, in der Grafik hieß es immer Peloton, ich glaube es waren dann aber irgendwann nur noch 8 bis 10 Fahrer, also die klassische Spitzengruppe um das gelbe Trikot, die dann da hochgefahren sind, wo es dann einer nach dem anderen ausgedünnt wurde. Ich glaube, der erste, der rausgefallen ist, das müssen wir gerade mal gucken.
Ja, David Goudy hatte sehr früh David schon Goudy Grüne. Beim sehr, ersten sehr Mal Wovontu, der hat offensichtlich gesundheitlich zu kämpfen. Wurde auch heute immer wieder in der Übertragung gesagt, dass dieses Regenwetter in den Bergen natürlich einfach für viele Fahrer sehr schlecht ist. Es kann in eine leichte Erkältung umschlagen oder wie auch immer. Und so ist das auch bei David Goudy aus. Ich glaube, er ist jetzt am Ende mit 22 Sekunden ins Ziel gekommen. Das ist einfach.
Minuten meinst du, ne?
22 Minuten. 22 Sekunden, ja. Da wäre er gut unterwegs gewesen. Ja. Mit 22 Minuten und damit hat er sich natürlich verabschiedet aus dem Gesamtklassement. Genau, und das kann man eigentlich fast nur auf sowas zurückführen, weil sonst ein ganz normaler Leistungseinbruch ist da nicht in dieser Form zu erwarten. Und dann hat Ineos eben, hat heute den ganzen Tag eigentlich das Tempo gemacht. Geraint Thomas sehr, sehr lange von vorne gefahren. Und am Ende, weiß ich gar nicht, Thomas, hat es was gebracht?
Genau das ist die erste Diskussion eigentlich. Warum ist Ineos so viel von vorne gefahren und hat es sich gelohnt? Im Endeffekt, glaube ich, wollten sie das Rennen einfach so hart wie möglich halten, um einfach das den anderen so schwer wie möglich zu machen, weil sie hatten natürlich die krasse Überzahl. Du hast schon gesagt, Geraint Thomas ist viel von vorne gefahren. Es gab dann noch Richie Porte und auch Kwiatkowski, die lange nach vorne gefahren sind, um wahrscheinlich einfach das Tempo so hoch wie möglich zu halten, aber Carapaz schonend zu halten. Letztlich kam Carapaz natürlich mit all den Leuten in seiner Gesamtklassement-Reichweite hat natürlich ins Ziel. Also am Ende, glaube ich, hat es sich nicht gelohnt. Auf der anderen Seite muss man sagen, so hoch wie das Tempo war, sind natürlich so Leute wie Ben O'Connor, der heute, wir haben letztens drüber gesprochen, ja, die 3 Minuten muss man ihm erstmal abnehmen, die hat man ihm heute einfach direkt abgenommen. Also er ist auf Platz 5 abgerutscht, er ist jetzt zwar noch vor Wilco Keldermann und Luzenko und Enric Mas, aber er hat natürlich sofort von den Spitzenleuten heute mal gut Zeit gefressen und ich glaube, da werden weitere Minuten dazukommen auf den harten Bergetappen, wenn er eben nicht mehr fahren gelassen wird, sondern eben in der Spitzengruppe mitfahren muss.
Ja, und sie haben am Ende Enric Mas, Luzenko und Wilco Keldermann distanziert. Und ich glaube, das ist auch auf jeden Fall aufgegangen. Ich glaube, wo sie aufpassen müssen, ist tatsächlich, wären sie ein bisschen schneller gefahren oder Wout van Aert ein bisschen langsamer gewesen, dann hätte es sein können, dass Wout van Aert ihn Jonas Vingegaard hätte ziehen können. Also das war nicht so weit entfernt. Und ich glaube, da wäre es dann schon ein bisschen nach hinten losgegangen. Also man kann ein Rennen hart machen und trotzdem die Ausreißergruppe weglassen, weil da war niemand dabei, der ihnen gefährlich werden könnte. Also warum nicht einfach zu sagen, ja, dann lass die jetzt mal wegfahren, wir legen jetzt hier mal ein bisschen die Beine hoch und dann machen wir Tempo. Habe ich nicht so ganz verstanden, weil das hätte nochmal gefährlicher werden können, wenn Wout van Aert Jonas Vingegaard hätte ziehen können in dieser Abfahrt.
Das ist jetzt genau die zweite Diskussion, die man dann vielleicht aufmachen kann, weil dann kam es war dann im Endeffekt nur noch Vingegaard, Carapaz, Uran, oder? Es war noch eigentlich nur noch
und Pogacar.
Natürlich Pogacar. Und dann kam eben die Attacke von Vingegaard. Und man dachte, oh geil, oder spannend, dass der attackieren kann. Und man hat gesehen, viele können nicht mitgehen. Erstmal war es nämlich nur Pogacar. Und nach kurzer Zeit hat dann auch Pogacar, hat er rausgenommen, konnte er nicht mehr. Er hat im Interview danach gesagt, er ist bei der Attacke dann selbst explodiert. Also er sagt, es waren Leistungsgründe. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, bei einer Attacke von Vingegaard, der 5 Minuten hinter ihm ist, 5:30 im Gesamtklassement, muss er auch nicht zwingend mitgehen. Also es wäre natürlich klar, um alle Zweifel direkt im Keim zu ersticken, aber selbst dann hat er heute letztlich 30 Sekunden auf ihn oben an der Bergwertung verloren. Selbst wenn es bei den 30 Sekunden geblieben wäre, die kann er sich noch 10-mal erlauben und er ist immer noch in Führung. Also es sind keine Attacken, die 20, 30 Sekunden auswirken. Das sind die Attacken von Vingegaard, die stark sind, die ihm seinen Platz aufs Podium vielleicht sichern können, wenn man sieht, er konnte heute Carapaz und Uran abhängen, aber auf Pogacar ist das keine Gefahr mehr, aber jetzt kommen wir genau zur Diskussion, wir hatten die Rennsituation, Wout van Aert ist schon über den Berg drüber, dann waren eben noch die beiden Trekfahrer dazwischen, Kenny Ereson, Bauke Mollema und dahinter Vingegaard und dann haben wir auch schon überlegt, muss Wout van Aert jetzt Tempo rausnehmen, muss er jetzt warten, damit die Attacke von Vingegaard vielleicht wirklich noch größer werden kann, also dass größere Zeitabstände geben kann. Und sag du, wie du es gesehen hast. Ich fand eigentlich sofort nein, weil dafür ist es geht ja nur noch bergab und auch steil bergab und auch geradeaus bergab. Also jetzt keine Abfahrt, wo dich ein Teamkollege wirklich viel ziehen kann. Wout van Aert hätte seinen Etappensieg eventuell riskiert, weil eben auch noch Kenny Ellison und Bauke Mollema dazwischen gewesen wären. Hätte eine Minute Vorsprung gehabt und direkt hinter Wout van Aert wäre Jonas Vingegaard gewesen, dann hätte man das überlegen können. dass sie sagen, sie fahren dann zu zweit und Wout van Aert gewinnt sowieso. Aber ich glaube, es hätte nicht viel gebracht und es hätte noch Wout van Aerts Etappensieg in Gefahr gebracht.
Also ich glaube, wäre Jonas Vingegaard auf die beiden Trekfahrer Mollema und Elizonde aufgefahren, am Berg noch, dann hätte man sich überlegen können, wenn man relativ leicht sagen könnte, ja gut, Wout van Aert, der ist gestern Zweiter im Massensprint geworden, die hat er eh im Sack, wenn es da jetzt um Sprint, ums Gesamtklassement geht. So war es, glaube ich, zu riskant, absolut. Und aber wie gesagt, es hat nicht viel gefehlt, dass Ineos es quasi geschafft hätte, dass die Situation von alleine eingetreten wäre. Also Jonas Vingegaard hat hinten nicht geführt. Aber gut, so ist es. Manchmal gehört auch Glück dazu für Jonas Vingegaard. Ich glaube schon, dass es einen Unterschied gemacht hätte, wenn er nicht alleine unterwegs gewesen wäre. Wir haben das gesehen, hinten die Dreiergruppe, Uran, Pogacar und wer war der Dritte im Bunde? Carapaz natürlich. Die haben sich immer wieder abgewechselt. Und dadurch entsteht so eine Art Rotationsprinzip, mit dem man immer schneller wird. Und das macht schon einen gewaltigen Unterschied auch.
Absolut. Und am Ende ist es dann genauso gekommen. Er hatte dann diese 3 Sekunden Vorsprung noch. Er konnte sie dann aber in der Abfahrt nicht behaupten. Also das ist ja genau das, wo man sich denken konnte, ah, vielleicht passiert was. Aber dafür war die Abfahrt zu lang, als dass dann wirklich was passiert. Und am Ende kam die Gruppe um Pogacar, Uran, Carapaz und Vingegaard zeitgleich ins Ziel. Das heißt, da gibt es keine Abstände. Was, wie du vorhin richtig gesagt hast, das Einzige, was geklappt hat, ist ein bisschen Zeit auf Luzenko und Keldermann rausgefahren. Das waren am Ende aber auch gerade mal 18 Sekunden. Also jetzt nicht ganz so viel. Enric Mas ist eigentlich der Einzige von denen, der da richtig verloren hat. Der ist nämlich über eine Minute später ins Ziel gekommen. Das könnte ihm eine Top-5-Platzierung vielleicht gekostet haben heute, aber es kommen natürlich noch weitere Etappen. Jetzt haben wir nämlich genau die Gesamtklassement-Situation, um das mal einzuräumen, dass der Zweite schon 5 Minuten Rückstand auf Pogacar hat. Wir haben schon drüber gesprochen, bei Pogacar im Endeffekt die einzige Chance, dass er diese Tour nicht gewinnt, ist, dass er stürzt oder wirklich so krank wird, dass er einen epochalen Einbruch bekommt. Aber ich glaube nicht, dass da irgendwas passieren kann. Jetzt haben wir aber natürlich genau die Situation ab Platz 2. Es ist brutal eng. Zwischen Platz 2 und Platz 7, um den jetzt einfach mal rauszuziehen, sind gerade mal 1 Minute und 10 Sekunden. Uran, Vingegaard, Carapaz, Ben O'Connor, Veljko Kelderman, Alexei Luzenko.
Und zwischen Platz 2 und 4 sind 15. Also es geht sehr, sehr eng zu zwischen Uran, Vingegaard, Carapaz. Ich glaube jetzt, man muss so ein bisschen sehen, dass Kelderman und Luzenko / Enric Mas auch, der hat heute zum ersten Mal Probleme, aber die scheinen am meisten Probleme zu haben. Ben O'Connor noch mal mehr, der ist jetzt mit einem Vorsprung reingegangen. Und diese erste Dreiergruppe, also Uran, Vingegaard, Carapaz, scheint relativ auf einem Niveau zu sein. Vingegaard vielleicht ein bisschen stärker aktuell sogar. Und dann eben diese zweite Gruppe, wo man aber immer sagen muss, okay, es ist jetzt noch ein bisschen bis hin zu den Pyrenäen. Und da wird auf jeden Fall noch ein Kampf entbrennen. Und ich glaube tatsächlich, dass den Mannschaften vollkommen egal ist, was Tadej Pogacar jetzt macht. Die fahren um Platz 2.
Ja, auch absolut zu Recht, weil erstens geht es nur noch darum und im Radsport ist immer noch alles möglich. Sollte halt Pogacar stürzen, dann hast du halt doch noch die Chance auf den Sieg und du musst jetzt nicht mehr gegen Pogacar fahren, weil den wirst du sportlich nicht mehr schlagen und auf Platz 2 ist alles eng. Ich bin sehr gespannt. Jonas Vingegaard hat mich heute überrascht, dass er so stark ist, um auch die anderen da tatsächlich sogar ein bisschen Zeit abzuknöpfen. Es ist halt jetzt genau die Frage, ist Vingegaard überhaupt schon mal, er ist letztes Jahr die Vuelta gefahren, oder?
Genau,
oder
ist
überhaupt
schon mal eine Klausur letztes gefahren? Jahr sehr stark bei der Vuelta gefahren, aber als Helfer für Primoz Roglic.
Aber es ist dann erst eine zweite Tour, glaube ich.
Ja,
richtig. Und da muss man erst mal sehen, jetzt in der Kapitänsrolle, jetzt heute hat er auch noch mal den anderen noch mehr Respekt eingefleucht wahrscheinlich. Da ist es genau die Frage, wie kann der in der dritten Woche performen? Weil wir haben schon angesprochen, Uran und Carapaz kennen das. Das werden wir aber beobachten. Jetzt, wir nehmen ja relativ zeitnah nach der Etappe auf, können wir auch direkt schon sagen, jetzt sind auch alle Fahrer im Ziel angekommen. Es gibt also keine, wobei doch, Luke Rowe hat es nicht geschafft, kommt jetzt gerade rein. Søren Krogh Andersen war der Letzte, der ins Ziel gekommen ist mit, wenn ich jetzt das richtig sehe, waren es 3 Sekunden oder es sind 3 Minuten, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gab es keine Gefahr für das grüne Trikot und für die Sprinter hinten und Luke Rowe ist noch unterwegs. Er wird also der Einzige sein, der morgen nicht starten kann, der aus dem Zeitlimit rausfallen wird. Ansonsten haben es alle geschafft, um jetzt die Wertung nochmal durchzugehen. Klar, grünes Trikot bleibt im Endeffekt viel. Wie es ist, Wout van Aert ist jetzt auf Platz 8 geklettert. Ist die Frage, hat er heute mit dem Etappensieg, hat er da Punkte geholt?
Ja, geht davon aus. Ja.
Wie viel gibt denn das? Das muss ich jetzt direkt mal nachschauen. Hier, 20 Punkte hat er aufgeholt. Hat damit also zum Beispiel schon mal Peter Sagan überholt, steht jetzt auf Platz 8. Er hat aber natürlich noch über 120 Punkte Rückstand auf Mark Cavendish. Also das dürfte schwer werden. Aber wir werden es auf jeden Fall beobachten. Bergtrikot ist Wout van Aert auf Platz 2. Wir haben es angesprochen. Nur noch 7 Punkte hinter Nairo. Naja, ich glaube, das wird er nicht mehr angreifen. Julian Alaphilippe, bin ich gespannt, ob der da jetzt noch drauf gehen wird, die nächsten Etappen. Das sah heute ein bisschen so aus. Da müsste er aber vielleicht seine Form noch ein bisschen länger halten.
Ja, oder er macht keine so Wahnsinnsattacken vorneweg. Also das wäre vielleicht auch schon mal ein guter Hinweis. Das ist eigentlich was, was man von ihm nicht kennt. Der ist ja eigentlich ein sehr rennintelligenter Fahrer. Hat aber jetzt nicht gezeigt. Er wollte unbedingt da in diese Ausreißergruppe. Aber gut, wir werden sehen. Er war auf jeden Fall interessiert. Ich war verwundert, dass er es an dem ersten Berg nicht versucht hat. Aber wird auch seine Gründe gehabt haben oder er hat es vergessen. Ich weiß es nicht.
Dann schauen wir doch mal, was heute sonst so auf der Etappe passiert ist, was uns gefallen oder nicht gefallen hat.
Ausreißer und Ausrutscher.
Ja, ich finde es schon Ausreißer. Ich fand es einfach herrlich. Die ARD hat vor 2 Tagen, glaube ich schon, auf YouTube auch so eine Doku rausgehauen über den Mont Ventoux und hatten einen O-Tongeber, also einen Experten, einen deutschen Fotografen, der dort vor Ort lebt. Und dem ist da bei der Doku schon aufgefallen, der ist natürlich ein Künstler und der redet natürlich, wie Künstler reden und das ist immer eine gewisse Metaebene dabei. Aber manche Überleitungen, die haben mich an mich erinnert, wenn ich vom Lenkerband zum Radsport überleiten will. Er hat nämlich das beschrieben, ein Bild in Mont Ventoux, ist ja immer die Mondlandschaft, wird es ja auch immer genannt, diese Steine. Ne? Und dann sagt er natürlich, ja, der erste Mann auf dem Mond war Neil Armstrong und jetzt fährt er ein Fahrradfahrer, Lance Armstrong, und er muss jetzt ein Foto machen von dem Berg mit dem Turm, das die Rakete symbolisiert, und der Armstrong, das quasi die Mondlandschaft und ins Weltall, und also ich fand es überragend. Der Kerl glaubt das auch wirklich. Ich finde das auch spannend und ich finde das geil, wie der lebt, der brennt dafür, aber konntest du diesem Gedankengang folgen?
Es ging wild zu, das will ich sagen. Also es ging wirklich wild zu. So ist es jetzt am Ende. Kann man auch nicht verhindern, aber ja, ich fand es auf jeden Fall lustig, dass ich immer wieder solche Geschichten rauskam. Und das Bild ist auch ganz schön, das der Fotograf da gemacht hat mit dem Mond.
Mega.
Und dem Mont Ventoux.
Das ist natürlich ein Selbstläufer, auch für die Doku. Das ist so ein Film, setzt dir zusammen, du brauchst ja Leute, die sprechen. Und du hast diesen einen Mann, diesen O-Tongeber, und weißt perfekt, die Doku läuft. Du interviewst ihn einfach, der sagt so viel. Du musst eigentlich nur noch seine Aussagen in richtige Reihenfolge setzen, dann immer wieder Überleitungen schaffen und einfach ihn reden lassen und seine Fotos zeigen, und schon ist die Doku, die läuft. Und
dazwischen ein Flug vom Helikopter.
Ja. Gmade Wiesen, wie man bei mir daheim sagt.
Mir hat da ja am besten gefallen, dass er aus Metzingen kommt. Das ist ja in der Nähe von meiner Heimat, im Schwäbischen.
Sehr gut. Ansonsten, hast du noch Ausreißer oder Ausrutscher?
Ich glaube, Rafael Majka müssen wir noch ansprechen. Ich weiß nicht, ob es ein Ausreißer oder ein Ausrutscher ist. Der hat relativ lang mitgehalten, gutes Rennen gemacht. Und dann hat er, glaube ich, so 2-3 Kilometer vor Gipfel das zweite Mal beim Mont Ventoux, glaube ich, gespürt, ja, das wird jetzt hier nichts mehr. So lang kann ich nicht mehr mithalten. In dem Moment war noch Kwiatkowski vorne. Majka fährt nach vorne und jetzt denkt man, oh, jetzt geht's aber ab. Der macht noch einer eine Tempoverschärfung oder ich weiß es nicht. Nee, er fährt einfach nur eine Sekunde vors Rad von Michael Kwiatkowski, schert dann wieder aus und lässt sich zurückfallen.
Ja, ich glaube, der wollte so ein bisschen den Rhythmus vorne brechen und so ein bisschen, aber er hatte zu wenig Power, um da, also sonst muss ich ja vorne hinsetzen, muss immer schon noch was treten, um so ein bisschen das Tempo zu verschleppen, aber er war wirklich maximal 3 Sekunden vorne und dann tschüss. Das ist also vor,
aber es kann auch sein,
ganz weit nach hinten.
Man könnte natürlich auch argumentieren, dass er versucht hat, es nochmal zu verlangsamen, weil es Pogacar vielleicht tatsächlich nicht gut ging. Also es kann ja auch sein, dass Pogacar heute, dass er nicht die Beine gefühlt hat und dass sie versucht haben, das Tempo ein bisschen zu reduzieren. Das klappt dann am Ende nicht, wenn man nur eine Sekunde nach vorne fahren kann. Und Kwiatkowski hat auch ganz schön verdutzt aus der Wäsche geschaut. Ich glaube, das hat er auch noch nicht gesehen. Dass so ein Versuch nochmal. Weiß ich nicht, was das dann am Ende war. Aber ja, Kwiatkowski hat noch ein starkes Rennen gemacht, sehr lange von vorne gefahren, hat also da einiges für Ineos rausgeholt.
Absolut. Und dann haben wir jetzt schon viel über den Mont Ventoux gesprochen. Jetzt wollen wir noch einmal auch noch kurz auf die Zahlen schauen.
Stravazen, qui pédale beaucoup, gagne.
Ja, und ich würde es heute mal gar nicht mit den Wattwerten machen, sondern einfach mal auf die Abfahrten schauen. Der Hai, er hat zugebissen. Neuer Topspeed bei der Tour de France, 107 km/h in der Abfahrt, in der Spitzengeschwindigkeit. Und jetzt schaue ich tatsächlich gerade mal rein. Nils Politz, hat schon hochgeladen auf Strava. Die ganze Abfahrt, das sind 14 Kilometer, wo man 1000 Höhenmeter nach unten gut macht, also eine 7,3% negative Steigung. Und der fährt die ganze Abfahrt mit einem Schnitt von 70 km/h. Die ganze Abfahrt. Das ist schnell. Würdest du das auch machen, Jonas?
Ich traue mich nicht, 70 km/h. Ich traue mich nicht, in der Spitze 70 zu fahren.
Aber die Abfahrt war natürlich auch spektakulär, weil sie kaum technisch war, sondern eigentlich einfach nur schnell. Es war top Asphalt, es ging sehr viel geradeaus, wenige Kurven und du konntest es einfach nur rollen lassen. Eine geisteskranke Abfahrt. Aber macht Spaß, will ich auch mal fahren.
Ich nicht. Weil es ja bedeutet, worüber man muss davor ja hochfahren.
Das ist worüber wir noch sprechen müssen. Fantasy. Wir haben einen Etappensieger heute. Melzinho. Jetzt können wir ja zugeben, wir kennen den. Liebe Grüße an Chrissy. Ich habe irgendwann schon gesehen, weil ich immer bei den Leuten, die ich kenne, mal schaue, wen haben den so aufgestellt, dass er Wout van Aert in seinem Team hat und ihn heute zum Road Captain gemacht hat. Dann habe ich ihm geschrieben, Chrissy, sei ehrlich, hast du es vergessen, heute früh von gestern zu ändern oder hast du ihn bewusst zum Road Captain gemacht? Und er natürlich, nee, komplett vergessen. Und er hat das Feature genutzt, was man machen kann, wenn man eine Etappe gewinnt. Man kann eine Grußbotschaft an die ganze Liga raushauen. Und er schreibt, das kommt davon, wenn man vergisst, den Stage-Winner zu wechseln. Springt ein Etappensieg quasi aus Versehen raus. Mit 1100 Punkten, muss dazu sagen, er hat nicht nur Wout van Aert, sondern auch Carapaz, Pogacar, Alaphilippe und Vingegaard, die alle dreistellig heute gepunktet haben. Das ist natürlich eine stabile Ansage. Also Glückwunsch da, aber natürlich unter dem Eindruck, dass man einen Etappensieg mal eben so aus Versehen holt. Naja.
Antizyklisches Fantasy-Spielen, so nenne ich das. Einfach die Sprinter jetzt immer, bei Sonny Colbrelli hat es auch schon geklappt, hätte man auch schon sehr viele Punkte bekommen. Jetzt zum zweiten Mal, also die Chancen stehen bei Bergetappen gar nicht schlecht. Bei 2 von 3 hat ein Sprinter mehr Punkte bekommen als Tadej Pogacar, zumindest für die Etappe.
Das ist natürlich ein Wahnsinn. Ansonsten, sind wir mit der Etappe heute durch oder du blätterst noch in deinem Magazin? Hast du noch was?
Nein, ich hab mich natürlich schon vorbereitet auf morgen, auf die morgige Etappe. Etappe Nummer 12.
Langweilig flach, oder?
Ja, gar nicht so flach. Gibt einige schwerere.
Naja.
Ja, also ja, es ist eine Sprintetappe. Wind kann immer ein Thema sein. 160 Kilometer ist auch nicht allzu lang. Von Sopol, Tross, Chateau wahrscheinlich nach Nîmes. Und ja, am Ende wird es einen Sprint geben. Ich bin gespannt, welches Team die Verantwortung übernimmt, Ausreißergruppe einzuholen, ist auch die Frage, wer fühlt sich berufen, in eine Ausreißergruppe zu gehen. Wenn das alles glatt geht, dann wird es auf jeden Fall einen Sprint geben am Ende.
Na, ich denke auch, dass morgen Ausreißer nicht die größten Chancen haben werden. Was ich ganz spannend finde, man hat den Zwischensprint sehr spät. Also wir haben morgen genau in der Mitte ziemlich einen Berg der dritten Kategorie. Das dürfte nicht allzu schwer sein. Und dann hat man, wie gesagt, 160 Kilometer ist die Etappe nur lang. Und bei Kilometer 132 kommt der Zwischensprint. Also bis dahin könnten etwaige Ausreißer natürlich schon eingeholt sein. Natürlich die Frage, welche Teams da ernst machen. Und dann die Frage, holt Kaff morgen Eddy Merckx ein?
Morgen könnte es soweit sein. Nîmes, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich hat er da sogar schon mal gewonnen.
Irgendwas. Im Zweifel hat er da schon mal gewonnen.
Da sind sie nämlich öfter.
Also, mein Favorit morgen muss natürlich eigentlich fast Mark Cavendish sein bei so einer Etappe, wenn der Sprintzug wieder so echt. Ich habe mir das Team noch nicht angeschaut, aber wenn der Sprintzug so funktioniert wie gestern, dann führt kein Weg an De Koenig vorbei, glaube ich.
Ja, lässt sich wenig dagegen sagen. Ist aktuell wahrscheinlich der Stärkste und.
Dann sag doch einfach nichts dagegen. Nee, gib mir doch einfach mal recht.
Richtig, ich gebe dir immer recht. Immer. ich versuche gerade nur ein bisschen Zeit zu überbrücken, weil ich natürlich rausfinden will, ob er da schon mal gewonnen hat.
Oh,
ich glaube, Zeit zu überbrücken. Hier, 2008 scheint es schon mal der Fall gewesen zu sein.
Stark.
Aber gut.
Kriegst du das noch raus, das Treppchen von damals? Also gegen wen hat er da gewonnen? Einfach um den zeitlichen Kontext da noch rauszufinden, wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu lang dauern. Dabei kann ich ja schon mal sagen, was heute natürlich ein bisschen schade, oder was heißt ein bisschen, sehr schade ist. Wir haben insgesamt 7 Fahrer, die nicht weiterfahren werden. Und vor allem die meisten davon haben schon während der Etappe, sind sie schon ausgestiegen. Victor Campana zum Beispiel, Thijs Pinot, die beide nicht so fit waren. Und ganz bitter natürlich vor allem Tony Martin, der sehr früh gestürzt ist. Man hat nicht gesehen, was passiert ist. Man hat ihn nur mit, sehr viel Blut gesehen. Am Oberschenkel und alles, er sah auch irgendwie ein bisschen belämmert aus. Also weiß nicht, ob er auf den Kopf gefallen ist oder ob er Schmerzen hatte. Es ging auf jeden Fall, war recht schnell klar, dass er nicht zu Ende fahren kann. Das ist natürlich enorm bitter für den Mann. Ich habe vorhin auch schon mal nachgeschaut. Es ist seine 21. Grand Tour und zum 12. Mal kann er sie nicht zu Ende fahren. Also es ist großes Pech für den Mann schon wieder gestürzt. Das war jetzt auch nicht sein erster Sturz bei der Tour. Wir wünschen natürlich ja, die besten Genesungswünsche. Und man muss an der Stelle auch einfach sagen, Team Jumbo-Visma ist natürlich jetzt schon auch einfach gebeutelt. Also es sind jetzt nur noch mit 5 Fahrern unterwegs, wenn ich jetzt richtig gezählt habe. Gesink, Roglic und Toni Martin raus. Dann muss es Vingegaard richten.
Ja.
Alleine.
Und Wout van Aert, der ist auch kein ganz schlechter.
So ungefähr.
Ich habe rausgefunden, Mark Cavendish, 2008, 13. Tour-Etappe gewonnen vor Robbie McEwen und Romain Feuillu. Ist also schon, ist schon eine Ecke her, 13 Jahre, und da hat er schon 13 Tour-Etappen gewonnen. Also der ist schon ein Weilchen dabei und morgen kann er es tatsächlich vollenden.
Wahnsinn. Dann schauen wir uns an, ob es passieren wird, sonst am Champs-Élysées oder wann auch immer. Das soll es zum doppelten Mont Ventoux gewesen sein und morgen geht's weiter.
What's up? Der Radsport-Podcast.
What's up ist eine M94.5 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.